mit einer neuen Predigtreihe über Worte Jesu aus dem Johannesevangelium. Und da hören wir heute aus Kapitel 3 die Verse 14 bis 21. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns dieses Wort aufschließt und uns ins ewige Leben führst. Durch deine Gnade. Amen. Ja, unser heutiger Predigttext enthält einen der bekanntesten Texte der Bibel, den Vers 16. Wahrscheinlich ist das der am häufigsten zitierte Vers der ganzen Bibel. Er bringt das Evangelium in wenigen Worten auf den Punkt, auf seinen Wesenskern. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn wir Jesus kennen, dann kennen wir das alle. Mehr brauchen wir auch nicht für unser ewiges Heil. Ich habe schon mal vor 2 Jahren über diesen Text gepredigt. Aber mich fasziniert, dass Gottes Wort nie langweilig wird. Selbst bei Worten, die wir schon gut kennen, geht der Heilige Geist immer noch tiefer. Und was mich an dem Vers auch fasziniert, dieses Wort wird eigentlich im Alten Testament ausgesprochen. Ja, ich höre schon euren Widerspruch, es steht doch im Johannesevangelium und das ist im Neuen Testament. Ja, er steht in dem Teil der Bibel, den wir das Neue Testament nennen. Aber heilsgeschichtlich befinden wir uns noch mitten im Alten Testament. Warum? Jesus, der Sohn Gottes, kam als Messias Israel zu seinem Volk Israel. Und in unserem Text spricht er mit Nikodemus, einem Juden, einem Pharisäer. Bitte bei Pharisäern nicht gleich zuerst an Heuchler und Feinde Christi denken. Sie waren ernsthaft gläubige, fromme Juden, die bemühten sich sehr, die Tora, das Gebot Gottes einzuhalten. Und so einer war der Nikodemus. Er war Schriftgelehrter. Er war im Glaubensgut des Alten Testaments zu Hause. Er wartete auf die Erlösung Israels, den verheißenen Messias. In Jesus hatte er nun offenbar einen aussichtsreichen Kandidaten erblickt. Und nun sucht er das Gespräch mit ihm, um der Sache auf den Grund zu gehen. Also der Herr Jesus spricht hier nicht mit einem Heiden, also einem Griechen oder einem Römer, der heidnische Gottheiten verehrte. Er spricht mit einem alttestamentlichen Gläubigen, der an Gott Israels und an sein Wort glaubte. Das ist also der Kontext. Im ersten Teil des Gespräches, den ich nicht gelesen habe, Verse 1 bis 13, den werden wir heute nicht betrachten, das kommt später. Darum nur eine kurze Zusammenfassung des Zusammenhangs wegen. Wie schon erwähnt, wie alle gläubigen Juden, hoffte Nikodemus, dass der Messias Israels zu seinem Volk kommen und sein Reich aufrichten würde. Natürlich wollte er an diesem Reich teilhaben. Und deshalb wollte Nikodemus herausfinden, ist jetzt Jesus der Messias? Und dann weist der Herr ihn zuerst auf die entscheidende Voraussetzung hin, unter der ein Mensch in Gottes Königreich eingehen kann. Er muss zuerst ein neuer Mensch werden. Oder biblisch ausgedrückt, aus Gott neu geboren werden. was diese Neugeburt ist und wie sie geschieht, darum geht es im ersten Teil. Und nun geht es darum, warum ist diese Neugeburt nötig? Darum geht es jetzt heute im zweiten Teil. Und das beginnt mit der Aussage des Herrn, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir als neutestamentliche Gläubige, die wir von Kreuz und Auferstehung herkommen, wir verstehen natürlich, was der Herr Jesus damit gemeint hat. Aber wie soll das ein Nikodemus verstehen, ein alttestamentlich gläubiger Jude? Kreuz und Auferstehung haben noch nicht stattgefunden. Ja, wahrscheinlich war ihm überhaupt nicht klar, dass der Messias das erleben sollte. Ja, also wir sehen, wir sind noch mitten im Alten Testament. Und daher erklärt ihm der Herr Jesus nun das Heil und Versöhnungswerk Gottes durch seinen Messias mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Nämlich die Geschichte von den Schlangen in der Wüste, die wir in der Schriftlesung gehört haben. Es geschah während der Wüstenwanderung Israels von Ägypten ins verheißene Land Kanaan. Solche Geschichten stehen nicht einfach so in der Bibel, dass wir im Kindergottesdienst spannende Geschichten zu erzählen haben, sondern diese Geschichten haben eine Bedeutung. Sie enthalten wichtige Wahrheiten über Gott und über den Menschen. Und oftmals haben sie auch eine prophetisch-symbolische Bedeutung. Das heißt, sie weisen über sich selbst hinaus noch auf eine höhere Wirklichkeit hin. Israel war damals auf dem Weg Richtung Kanaan. Dabei mussten sie das Land der Edomiter, der Nachkommen Esaus, weiträumig umgehen, weil sie auf die Kämpfe, die sie da mutmaßlich erwarteten, nicht vorbereitet waren. Die Reise durch die Wüste zog sich endlos hin. Stellen wir uns vor, wir sind auf einer Urlaubsreise hin zu unserem sehnlichst erwarteten Urlaubsziel. Die Reise dauert und dauert. Immer die gleiche dürre, öde Landschaft. Kein Strand in Sicht. Jeden Tag das gleiche Essen. Kein Spaß, keine Unterhaltung. Kein Fernsehen, kein Internet. Unser Ärger steigt täglich. Und dann bereuen wir, dass wir zu dieser Reise überhaupt aufgebrochen sind. Ja, da würden wir dem Reiseveranstalter aber mal tüchtig Bescheid sagen, nicht wahr? Und das haben die Israeliten getan, Gott gegenüber, mit ziemlich deftigen Worten. Wir haben hier nichts zu essen, du willst uns hier umbringen, immer dieses gleiche ekelhafte Manna. Und dann sagt Gott, gut, dann schicke ich euch mal was anderes. Und dann hat er ihnen giftige Schlangen geschickt. Die haben sie gebissen. Die Menschen starben. Ja, warum war Gott so streng? Hat er denn nicht ein bisschen Verständnis oder Mitleid mit ihrer Lage? Was haben sie denn so Schlimmes getan? Haben sie Abgötterei getrieben? Haben sie Gewalttaten verübt? Haben sie die Ehe gebrochen? Nein. Gott ist kein Reiseveranstalter, der die Pflicht hat, uns als seine Kunden zu bespaßen. Gott war ihr Retter aus der Sklaverei, ihr Erhalter in der Wüste. Er wollte sie zu seinem wunderbaren Ziel hinbringen, im verheißenen Land Kanaan. Und da hatten sie rebelliert gegen Gott, ihn angeklagt und ihm vorgeworfen, er hätte unlautere Absichten mit ihnen. Und genau das ist die Tatsache, weshalb wir eine Neugeburt, sprich eine innere Erneuerung durch Gott brauchen. Dieses Aufbegehren der Israeliten, das zeigte unsere wahre Natur. Die Natur des Menschen, nämlich seine Rebellion gegen Gott. Und das ist seine eigentliche Sünde. Der Mensch ist von Natur aus rebellisch gegen Gott. Er lehnt sich gegen Gott und seinen Willen auf. Eigentlich ist das die tiefste Natur Satans. Er hat auch gegen Gott rebelliert. Und dieses Schlangengift der Sünde, der Rebellion, das tötet. Und jetzt verstehen wir, darum braucht das Herz des Menschen eine Erneuerung von Gott her. Denn würde Gott den Menschen mit seinem nicht erneuerten, mit seinem bösen, rebellischen Herz in den Himmel lassen, dann wäre der Himmel bald genauso kaputt wie die Erde. Gott lässt in der Wüste also die Israeliten die Wirkung des Giftes der Sünde spüren. Und das ist der Tod. Aber das bringt sie schließlich zur Umkehr, zur Besinnung. Sie sehen ein, dass sie sich gegen Gott versündigt haben. Dass sie alleine schuld sind. Sie bekennen ihre Schuld vor Gott. Sie bereuen sie und bitten um Gnade. Gott erhört den Mose, als er dann stellvertretend für sie um Vergebung bittet. Er nimmt die Schlangen nicht weg, aber er schickt die Rettung durch Mose. Mose muss eine Schlange aus Metall machen und die auf einen Stab, wörtlich steht da ein Feldzeichen, stecken. Wer gebissen wurde und jetzt diese bronzene Schlange auf dem Feldzeichen anschaut, der bleibt am Leben. Er hat mich gefragt, warum musst du dir eine Schlange anschauen? Warum nicht ein Lamm? Das wäre doch viel naheliegender. Die Schlange steht symbolisch für den Satan, den Verführer, der die Menschen im Paradies verführt hat zur Sünde. Die Schlange ist das Symbol für das Böse. Und indem sie diese Schlange jetzt anschauen, müssen sie anerkennen, dass da, das bin ich, das ist meine bösartige Schlangennatur auf diesem Feldzeichen da oben. Das bin ich, so bin ich vor Gott. Ich habe den Tod verdient durch das Schlangengift. Und so musste und muss sich der Mensch mit seiner bösen Natur vor Gott erkennen und damit identifizieren, damit er durch Gottes Gnade vom Tod errettet werden kann. Ich will dich fragen, hast du dich selbst schon so erkannt im Licht Gottes? Ja, Gott hat auch mir zeigen müssen, was für ein schrecklicher Mensch ich bin. Denn nur auf diesem Weg der Selbsterkenntnis, der Sündenerkenntnis, kann Gott Gnade schenken. Und dann ist auch klar, was der Herr Jesus mit dieser Geschichte sagen will. Das Evangelium wird durch diese Begebenheit schon vorausgeschattet. Der Mensch muss sich erkennen vor Gott in seiner ganzen Bosheit. Und durch das Anschauen der Bronzenschlange identifiziert er sich mit seiner eigenen Schlangennatur. Und das nennt die Bibel Buße. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt des Evangeliums. Der Mensch muss mit seiner ganzen Sünde vor Gott treten. Er muss sie beim Namen nennen. Dort in der Wüste wurde der Mensch vom leiblichen Tod, vor dem Schlangengift gerettet. Im Evangelium hat Gott die Schlange auf dem Feldzeichen durch seinen geliebten Sohn am Kreuz ersetzt. Und durch den Glauben an den gekreuzigten Herrn Jesus rettet Gott den Sünder vor dem ewigen Tod. Er schenkt ihm ewiges Leben. Mit anderen Worten, Gott antwortet auf die Buße des Sünders mit der Wiedergeburt zum ewigen Leben. Er wird ein neuer Mensch. Er wird aus Gott neu geboren. Ja, das ist Bekehrung nach dem Maßstab der Bibel. Eine sogenannte Bekehrung, die keine echte Buße und Umkehr vom sündigen Leben enthält, die führt nicht zum ewigen Leben. Das gibt's nicht. Das ist nur eine Scheinbekehrung. Das ist frommer Selbstbetrug. Und gerade dieser Aspekt der Buße wird heute oft weggelassen in der modernen Evangelisation. Aber die Neuschöpfung Gottes geschieht nur durch Buße, Bekehrung und Wiedergeburt. Durch die Wiedergeburt erhält der Sünder ewiges Leben. Was ist also das ewige Leben nach der Bibel? Ist es das Leben nach dem Tod? Nun, heute leben viele Menschen in Todesfurcht. vor allem durch Corona, aber jetzt auch noch durch den Ukraine-Krieg. Im Grunde wünschen sich die Menschen, dass sie niemals sterben müssen. Aber niemand stirbt durch Corona. Auch in Israel ist niemand am Schlangengift gestorben. Gott allein ist der Herr über Leben und Tod. Er hat die Schlangen nur als sein irdisches Werkzeug benutzt. Und genauso hat Gott nach ihrer Umkehr die Wirkung des Schlangengiftes wieder aufgehoben. Die wurden immer noch gebissen von Schlangen. Aber durch das Anschauen der bronzenen Schlange blieben sie am Leben. Wir müssen nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass es gegen den Tod kein Mittel gibt. Es gibt kein medizinisches und erst recht kein politisches Mittel. Der Mensch steht dem Tod hilflos gegenüber. Gegen den Tod gibt es nur ein geistliches Mittel. Und das ist das Kreuz unseres Herrn Jesus, durch das er dem Glaubenden das ewige Leben schenkt. Mit dem, was der Herr Jesus jetzt vorher zu Nikodemus gesagt hatte über die Neuzeugung, also die Wiedergeburt aus Wasser und Geist, verstehen wir jetzt, was Gott mit ewigem Leben meint. Der Herr Jesus sagt, er hat das ewige Leben. Nicht, er wird es mal haben, irgendwann nach dem Tod. Nein, das ewige Leben in Christus haben wir schon hier und heute. Wir haben es schon in diesem Leben, im Hier und im Jetzt, auf der Erde. Das ewige Leben heißt nicht eine endlose Fortexistenz nach dem Tod. Ja, daran glauben diejenigen, die an Reinkarnation glauben, auch. Das ist nichts Besonderes. Sondern das ewige Leben ist identisch mit dieser Neuzeugung aus Gott, dieser neuen Schöpfung in Christus, die wir werden, dass wir ein Leben im Heiligen Geist führen. Das ist ewiges Leben, das eigentliche, das wahre Leben. Das hat Gott für die Menschen vorgesehen. Es hat eine göttliche, eine ewige Qualität. Das ewige Leben ist das Leben in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer. In der Harmonie, in der Übereinstimmung mit ihm, mit seinem Willen, mit seinen Ordnungen. Ewiges Leben kann nur vom Ewigen selber, von Gott kommen. Und das ist das einzige, das wahre, das sinnerfüllte, glückliche Leben, das ein Mensch haben kann. Das ewige Leben bedeutet göttliche Lebensqualität. Und natürlich geht es über den leiblichen Tod hinaus, bis in die Ewigkeit, bis in Gottes ewiges Reich. Und das ist auch wichtig. In Vers 16 heißt es, nicht wie in vielen Übersetzungen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Sondern, das sehr steht nicht da, sondern so hat Gott diese Welt geliebt. Also so auf diese Weise. Ja, es geht nicht um das Maß von Gottes Liebe, sondern um das Wesen seiner Liebe. Gott gab sich selber für uns hin. Das ist das Wesen seiner Liebe. Und so hat Gott diese Welt geliebt, in seinem Sohn Jesus Christus. Sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung, das ist Gottes Liebeserklärung an die Welt. Das ist das Wesen von Gottes Liebe. Man kann daher auch nicht von Gottes Liebe oder einem liebenden Gott sprechen, ohne dass wir von Jesus und von seinem stellvertretenden Tod am Kreuz sprechen. Gott liebt den Sünder nicht einfach so, weil er halt jetzt mal nicht so perfekt ist und daher auch schon nicht so streng mit ihm verfahren wird. Nein, nein. Wer Jesus, den Sohn Gottes, ablehnt, der weist Gottes Liebe zurück. Allein durch den Glauben an Jesus haben wir das ewige Leben, hier und heute. Hast du das ewige Leben? Lebst du es schon? Hast du die innere Gewissheit, dass du ewiges Leben hast? Ist Jesus dein Herr? Lebst du im Gehorsam ihm gegenüber? Dann danke Gott ständig dafür. Hast du es nicht, dann komm bitte mit deinen ganzen Sünden zu Jesus. Er will dir das ewige Leben schenken, heute noch. Die Alternative zum ewigen Leben ist der ewige Tod, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gott will nicht den Tod des Sünders. Aber das ewige Leben entscheidet sich daran, wie du zu Jesus stehst. Heute ist noch Gnadenzeit. Darum nimm Gottes Heil in Jesus glaubend an. Noch ist Jesus nicht wiedergekommen, noch lädt er den Sünder zur Umkehr ein. Und die Gnadenzeit wird mal zu Ende sein, wenn Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen. Und danach wird Jesus nicht mehr als Retter, sondern als Richter wiederkommen. Die Todesangst und die Furcht, die die Menschen haben vor der Zukunft, die sollten sie eigentlich zu Jesus treiben. Mir scheint aber, dass sich die Menschen immer weiter in die Finsternis treiben lassen. Hinein in Hass, hinein in Spaltung und Kriegstreiberei und in menschliche Hilfsangebote. Immer mehr enttäuscht von der Politik sehnen sie sich nach einem starken Mann. Und so wird diese Generation mehr und mehr reif für den Antichristen. Und darum lasst uns dieses Evangelium von Jesus, der alleine vor dem Tod errettet, dieser sterbenden und antichristlichen Welt verkündigen. Mose hatte die bronzene Schlange auf einem Feldzeichen befestigt. Was war jetzt ein Feldzeichen? Das ist auch wichtig. Das Feldzeichen war in der Antike ein bestimmtes Symbol auf einer Stange. Das diente dem Heer zur Orientierung und Befehlsgebung im Kampf. Aber es hatte darüber hinaus noch eine besondere symbolische und auch eine moralische Bedeutung. Es war ein Zeichen der Zugehörigkeit und der Gemeinschaft. Es diente auch der Hebung der Kampf, des Zusammenhalts und der Kampfmoral. Und es musste um jeden Preis verteidigt werden. Es durfte niemals in die Hände des Feindes fallen. Ja, es ist ein wunderbares Bild für das Kreuz. Das Kreuz markiert die Stelle, wo unser siegreicher König vor uns hergeht. Und da ist auch unser Kampfplatz. Das Kreuz symbolisiert den höchsten Wert, nämlich das Erlösungsopfer Jesu, das wir beständig als Zeichen seines Siegs emporhalten. Wir dürfen das Kreuz niemals aufgeben und niemals in die Hand des Feindes fallen lassen. Und so wollen wir der Welt das Kreuz als Zeichen der Rettung weiter beharrlich verkündigen. Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wer Gottes Liebe in Jesus Christus nicht annimmt, der hat sich im Grunde schon selber das Urteil gesprochen. Da ist kein göttliches Gerichtsurteil mehr nötig. Er hat sich selber für die Finsternis entschieden. Menschen folgen heute willig in der Masse einer Moral, die man ihnen vorgibt. Und da will keiner außerhalb stehen. Alle wollen auf der Seite des Guten oder der Guten sein. Aber das alles vergebens. Das führt nicht zum Leben, sondern zum Tod. Nur wer an Jesus glaubt, steht auf der richtigen Seite und ist gerecht vor dem ewigen Gott. Darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. So, was ist hier mit dem Gericht gemeint? Im Griechischen steht hier das Wort Krisis. Dieses Wort bedeutet eigentlich Entscheidung oder Ausgang einer Schlacht oder Urteil einer Gerichtsverhandlung. Und daher stammt auch das deutsche Wort Krise. Die Krise ist der entscheidende Wendepunkt in einer gefährlichen Entwicklung, zum Beispiel bei einer Krankheit. Sie kann gut oder sie kann schlecht ausgehen. Und so kommt der Mensch irgendwann mal an einen Punkt, in eine Krise, wo er sich entscheiden muss. Für Jesus, das Licht, das in die Welt gekommen ist. Oder für seine bösen Werke in der Finsternis. Er muss sich entscheiden, ob er seine bösen Werke mehr liebt als das Licht. Ja, das ist diese Krise, diese Entscheidung, der Ausgang der Schlacht. Gott stellt jeden Menschen vor diese Wahl. Er muss sich entscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Der Normalzustand des Menschen ist, dass er das Licht scheut, weil er etwas zu verbergen hat. Er ist verliebt in seine bösen, egoistischen, korrupten und machtgierigen Werke. Er lügt, er täuscht, er übt Gewalt aus, um jede Kritik an seinen Handlungen zu unterdrücken, damit sein böses Wesen und seine bösen Machenschaften nicht ans Licht kommen. Je mehr er zu verbergen hat, desto mehr Lügen, desto mehr gebrochene Versprechen und desto brutaler und skrupelloser werden seine Methoden. Und dass das immer mehr zunimmt, daran erkennen wir, dass wir in einer bösen, antichristlichen Zeit leben, in der die Lüge zum Normalzustand geworden ist. Wir dürfen uns solchen Menschen niemals anvertrauen. Aber Gott ruft die Menschen heute immer noch: Komm ins Licht Gottes mit deiner ganzen Sünde, er will dir vergeben. Entscheide dich, tritt aus der Finsternis ins Licht. Für das ewige Leben, diese Neuzeugung aus Gott, ist Buße und Umkehr unbedingt nötig. Wer sich nur gläubig nennt, aber weiter in der Finsternis lebt, in seiner Sünde, der kann noch so an Jesus glauben, aber der ist nicht wiedergeboren. Er liebt die Finsternis, er lebt in der Finsternis. Und da gibt es nur ein Entweder-Oder. Da gibt es keinen Zwischenzustand, einen angenehmen Dämmerzustand, ein bisschen Licht, ein bisschen Finsternis. Gläubig und errettet, das gibt es nicht. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Ewiges Leben heißt, die Wahrheit zu tun. Es geht hier nicht um ein richtiges theologisches Glaubensbekenntnis, was man da aufspricht, ohne Veränderung des Lebens. Ein Leben ohne Nachfolge Jesu und Gehorsam, das gibt's nicht. Das ewige Leben in Jesus, das will sich verwirklichen in unserer sterblichen Existenz. Und wer im Licht lebt und die Werke Gottes tut, der wird automatisch vom Licht angezogen. Ja, er wird selber ein Licht sein in der Finsternis. Und das braucht diese kranke Welt heute mehr denn je. Menschen Gottes, die ewiges Leben haben und die als Licht leuchten in dieser Finsternis. Wir leben in Zeiten, die zumindest nach meinem Empfinden immer finsterer werden. Wir müssen damit rechnen, dass die letzte Stunde der Finsternis naht. Wir befinden uns in einer Reihe von seltsamen, extremen Ereignissen, die anscheinend immer intensiver werden. Also wenn dir jemand vor 5 Jahren gesagt hätte, dass im Jahr 2020 die Welt von einer Pandemie heimgesucht wird und dass Russland am Ende dieser Krise in sein Nachbarland einmarschiert, hättest du ihm das geglaubt? Das hätte man doch abgetan als eine Spinnerei. Aber Jesus hat uns solche Zeichen vorhergesagt, die seinem Kommen vorausgehen werden. Wir hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Hungersnot, von Seuchen, von falschen Lügenpropheten. Wir müssen damit rechnen, dass es bis zur Wiederkunft Jesu auf dieser Welt nicht mehr besser werden wird. Ich sage das jetzt nicht, um irgendjemand Angst zu machen. Kinder Gottes brauchen und sollen sich niemals fürchten vor der Zukunft. Denn egal, was geschehen wird, Kinder Gottes gehen immer ins Licht. Ihre Zukunft ist hell. Denn wir gehen unserem geliebten Herrn und Retter Jesus Christus entgegen. Das ist unsere Perspektive. Die Welt dagegen, die hat Grund zur Furcht. Die geht dem Fürsten der Finsternis entgegen. Wenn du dich noch fürchtest, dann komm bitte ins Licht. Komm ins Licht zu Jesus mit deinen finsteren Altlasten. Lass dich von der Angst zu Jesus treiben. Er macht dein Leben hell. Und wer sich im Glauben an Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen klammert, der wird garantiert nicht verloren gehen, das heißt untergehen, verderben. Egal, was die Endzeit noch bringen mag, wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Schon heute und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen schließen mit einer Gebetsgemeinschaft.